der Complete Pilates Podcast mit Susanne Görlitz.
Meine lieben Podcast-Hörer, ich freue mich wieder auf einen neuen Gast, den ich euch präsentieren kann. Ich habe heute tatsächlich vor Ort hier in meinem kleinen Podcast-Studio die liebe Ina Rosenmeier. Wir haben uns, oh Gott, ich glaube, es ist schon wie lange? 20 Jahre bestimmt her, als wir im Physikepark gemeinsam unterrichtet haben. Oder im Medico-Fit noch?
Medico-Fit war das.
Oh Gott, wir waren zusammen irgendwie im Medico-Fit. Und wer alter Hannoveraner ist, der weiß, dass das Medico-Fit damals im Pik und Kloppenburg, damals war das irgendwie anders, weiß ich gar nicht mehr, was das war. Jedenfalls war es ganz oben ein Fitnessstudio, das Fitnessstudio in Hannover von Professor Dr. Gabe. Und da gab es wildes Aerobic und da haben wir uns kennengelernt irgendwie vor 100.000, oh Gott, das ist wirklich 100.000 Jahre. Ja, und jetzt sitzt Ina hier und ich freue mich, dass du da bist. Sie zuckt schon und sagt, will schon was sagen, ja.
Ja, ich freue mich, ja. Susanne, es ist ganz toll, dass ich hier bin und mir ist nämlich eingefallen, es war 1997.
Nein, verrückt, ja.
Ja.
Ist ja abgefahren. So lange kennen wir uns schon und da kann man mal sehen, was man so als kleiner Aerobic-Hase so machen kann. Inas Weg hat sich natürlich inzwischen auch gewandelt. Hol uns mal in deine Welt und erzähl mal, was du jetzt so machst. Du hast ja auch eine Mission.
Ja, ich habe eine Mission
ja.
Und im Moment ist es so, ich arbeite im Coaching.
Ja.
Ich arbeite oder ich begleite Menschen.
Ja.
Die sich verändern wollen, die aus Situationen kommen, die für sie anstrengend und herausfordernd sind und die besser für sich sorgen wollen.
Das klingt schon mal super.
Mhm. Ja. Und das ist auch mein Anliegen, da mit diesen Menschen genauer zu gucken, was haben sie für Möglichkeiten, um ja, ein glücklicheres, schöneres oder zufriedeneres Leben zu führen, Dinge sein zu lassen, andere Dinge dazuzunehmen, ihren Fokus zu verändern und ja, so viel Freude und Glück wie möglich in ihr Leben zu bringen. Und das ist auch mein Anliegen. Und da möchte ich meinen Teil dazu beitragen.
Ja, das klingt ja super. Wie bist du denn da hingekommen? Also dein Weg ist ja erstmal grundsätzlich, wie gesagt, wir haben ja irgendwie als Aerobic-Hasen uns kennengelernt. Wie hast du denn angefangen überhaupt damit? Oder wie war dein Weg?
Mhm. Ich fange auch an unserer Zeit an, als wir uns kennengelernt haben. Und ich habe angefangen mit einer Ausbildung als Physiotherapeutin.
Das ist ja schon mal eine gute Grundlage, um im Sport auch ein bisschen was zu machen. Ja.
Genau. Und das war für mich wichtig. Es hat mir auch sehr viel Freude gemacht, den Körper kennenzulernen und zu wissen, wie bewege ich mich und wie arbeite ich mit meinem Körper und wie kann ich auch da anderen Menschen helfen.
Ja.
Dann habe ich aber festgestellt, dass das nicht so einfach ist.
Nee.
Mit dem Helfen. Genau. Und dann habe ich Sportwissenschaft und Sozialpsychologie studiert.
Okay.
Da haben wir uns auch mal gesehen, liebe Susanne.
Ja.
Und ja, das habe ich dann auch zu Ende gemacht und habe danach, als ich fertig war, in der ganzheitlichen Bewegungstherapie gearbeitet.
Mhm.
Und dort habe ich mit verunfallten Menschen gearbeitet, nach Schädelhirntrauma, neurologischen Patienten. Später dann viel mit Rückenschmerzpatienten. Und dann bin ich darauf gestoßen, ja, dass der Blick auf das Körperliche eins ist.
Mhm.
Ein ganz wichtiger Teil, der mich auch immer noch begleitet in meinem beruflichen Leben. Und dann kam ich an diesem Thema Überlastung und Stress, Burnout. Ja, das fiel mir so vor die Füße und da habe ich gemerkt, dass ich da genauer hingucken möchte, mehr lernen möchte, mehr wissen möchte, um Menschen zu unterstützen. Und vielleicht hörst du jetzt auch, ich sage nicht mehr helfen,
ja,
sondern ich sage unterstützen,
ja,
und begleiten und habe mich dann weiter fortgebildet, habe gelernt. Ich habe mich sehr viel mit dem Thema Burnout beschäftigt.
Ja.
Zum einen, was hat mein Körper für einen Anteil? Was sind es aber auch meine Gedanken und meine Gefühle? Ja, und dort kommen wir schon auf eine weitere Spur. Und dann habe ich angefangen, mich mehr mit Bedürfnissen zu beschäftigen. Also was brauche ich, damit ich zufrieden und gesund leben kann? Und das ist jetzt mein Weg, den ich habe und auch mein Anliegen. Du hast eben Mission gesagt. Und das ist etwas, gemeinsam mit Menschen zu suchen, welche Bedürfnisse sind in Mangel, also was fehlt mir, mhm, und ja, wie kann ich mir diese Bedürfnisse, um es mal konkreter zu machen, was sind Bedürfnisse, also Sicherheit, Freiheit, Selbstbestimmtheit, Vertrauen, Spaß, Freude, mhm, was habe ich für Möglichkeiten, um mir das zu erfüllen? Und da gehe ich gemeinsam mit Menschen auf die Suche. Und das mache ich als Coach.
Ja, das klingt aber, ja, klingt irgendwie schwierig. Also können die Menschen, mit denen du arbeitest, können die das dann so artikulieren? Kommen die Menschen auf dich zu? Oder also wirst du konsultiert sozusagen, oder triffst du eher andersrum auf Menschen? Weiß ich nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der ein Burnout hat, das ja vielleicht gar nicht unbedingt schon mal artikulieren kann, erstmal, ne? Also bevor ich selber merke, dass ich ein Problem habe, kann ich ja schon viel tiefer drin stecken, als ich denke. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Mhm. Und haben die Menschen dann die Idee, dass sie zu dir kommen? Oder wie kommst du zusammen? Mit Klienten, Patienten? Wie nennst du sie?
Ich nenne sie Klienten.
Ja, mhm, wie wir auch.
Genau, genau. Und also ich behandle keine Krankheiten. Mhm. Das finde ich nochmal wichtig, hier an dieser Stelle auch zu sagen.
Ja.
Und ich habe unterschiedliche Wege. Und der eine Weg ist, dass ich in Unternehmen gehe und dort auch mit Betriebsärzten zusammenarbeite, die ja ihre Kollegen einfach gut kennen. Und kommen dort Menschen hin zum Betriebsarzt und der stellt dann fest, oh Mann, ne, da läuft aber was nicht gut. Und möchtest du Unterstützung haben? Und da kommt nämlich die Frage, ob die Menschen das auch wollen. Und dann können meine Klienten dann selber mich anrufen und diesen Kontakt zu mir herstellen. Und dann gucken wir in einem Gespräch, ob wir miteinander arbeiten können oder ob wir gemeinsam etwas machen können und wollen. Also ob die Chemie auch stimmt, ob wir da auf einer
Welle sind. Ja, das finde ich auch wichtig, gerade in so einem Bereich, der ja dann doch sehr intim werden kann, ne? Mhm. Wo man viel von sich preisgibt. Aber das finde ich ja schon mal eine gute Idee. Das heißt also, du bist in den Unternehmen und wenn da der Betriebsarzt aufmerksam wird, dann ist das ja schon mal eine gute Sache. So. Und berätst du da auch ganze Gruppen oder machst du das wirklich nur einzeln?
Ich berate auch Gruppen oder ich arbeite auch in Teams, also dafür, das ist sozusagen mein zweites Standbein, mhm, dass ich mit Teams arbeite, die ja häufig ein besseres Miteinander, so nenne ich das mal, haben wollen, die mit jetzt mehr Gemeinschaft wollen, anders miteinander sprechen wollen, Konflikte anders bearbeiten wollen. Und das sind auch Themen, wo ich mit Teams gemeinsam unterwegs bin. Und da habe ich erstmal das Standbein des Coachings, des Einzelcoachings, wo ich mit einzelnen Personen zusammen bin. Und das zweite ist eben, dass ich in Teams gehe und dort mit denen arbeite.
Das klingt spannend. Und machst du da so eine Art Gruppensessions oder machst du auch mal noch was Sportliches mit denen? Oder ist das eher ganzheitlich? Also, oder ist von allem etwas, oder?
Ja. Das ist eine spannende Frage, weil dieser Körperbereich, der hat mich nie losgelassen.
Ja, eben.
Also da bin ich, das ist ganz wichtig für mich, dass der auch im Coaching mit dazukommt, weil unser Körper und unser Geist, das brauchen wir einfach beides, um gute Entscheidungen zu treffen.
Ja.
Und ich möchte nochmal auf deine Frage zurückkommen, Susanne, die du eben gestellt hast, dass du gesagt hast, Menschen haben ja gar, vielleicht können die sich noch gar nicht artikulieren. Mhm. Und genau so ist es auch. Also auszudrücken, wie ich mich fühle, dafür brauche ich auch ein Vokabular.
Ja.
Um genauer zu wissen, wie bin ich denn überhaupt und was fehlt mir eigentlich? Und das sehe ich auch als meine Aufgabe an, eine Sprache zu entwickeln mit Menschen oder auch mit Teams, damit dann Menschen in einem Team sich auch mitteilen können, wie geht's mir denn eigentlich und was brauche ich, damit es bei der Arbeit hier gut funktioniert.
Mhm.
Und ja, dafür ist Sprache einfach unser Werkzeug.
Und ja, und Kommunikation ist ja so wichtig. Und man kann ja, also man hört ja immer so viel über Kommunikation und positiv formulieren und Ich-Botschaften senden, um irgendwie Konflikte besser lösen zu können oder sowas. Das heißt also, du fungierst auch so ein bisschen als Übersetzer oder gibst einfach eine neue Sprache mit an die Hand? Und ja,
Übersetzer trifft es ganz gut. Also Moderatorin, dass ich stelle Fragen. Und über das Fragenstellen kommen auch andere Ideen. Und das ist das, was ich möchte, dass ich ja über Fragen, die ich zu einem gewissen Problem stelle oder dass ich helfe, eine andere Perspektive einzunehmen und da vielleicht manchmal auch eine Idee reingebe, könnte das vielleicht so oder so sein. Und das, ja, das bewirkt ganz viel. Und dann kommen neue Ideen und auch eine andere Sprache oder andere Wörter, Gefühlswörter zum Beispiel oder Bedürfniswörter.
Was muss ich mir darunter vorstellen unter Gefühlswörter oder Bedürfniswörter? Mhm.
Gefühle, wenn ich die benennen möchte, ist das immer, ich bin.
Ja.
Ich bin fröhlich. Ich bin traurig, ich bin ärgerlich.
Bin oder genervt.
Genau. Und ich fühle mich genervt.
Ja, okay.
Und das finde ich ganz wichtig. Es ist immer ein Ich davor und ich bin. Unter ich bin gut oder ich bin schlecht. Kannst du dir da was vorstellen?
Nee. Ich bin gut oder naja, nö. Nicht wirklich. Was ist gut und was ist schlecht? So, also ja. Weiß ich nicht, nee. Das heißt also, das wäre schon mal nicht die richtige Formulierung, sondern ich fühle mich schlecht oder ich fühle mich gut, das ist was anderes, okay. Und keine Ahnung.
Genau, und das ist unklar.
Ja.
Und da genauer hinzugucken, und das ist dann, da komme ich dann ins Spiel, als ich gesagt habe, eben, ein anderes Vokabular, eine Sprache, eine neue Sprache zu lernen, bedeutet dann zu gucken, welche Gefühlswörter gibt es. Mhm. Und da deprimiert, ärgerlich, ängstlich, fröhlich, freudig, kraftvoll, energiegeladen. Sowas genauer zu beschreiben, ist wichtig, damit ich mehr von meinem Gegenüber kennenlerne.
Ja.
Und angenehme Gefühle entstehen, wenn wir uns Bedürfnisse erfüllen.
Ja.
Also, ja, gerade jetzt, glaube ich, in dieser Zeit ist das Bedürfnis nach Spaß, fehlt uns sehr.
Ja, das stimmt.
Oder nach Freude, nach Leichtigkeit.
Ich glaube, Leichtigkeit macht es noch mehr. Also Freude kann man sich ja immer noch mal so ein bisschen machen. Man hat ja auch dann auf einmal plötzlich Freude an einer ganz kleinen Sache, die sonst nicht wäre. Aber ich glaube, Leichtigkeit ist das, was im Moment fehlt. Das, also das nehme ich zumindest, würde ich das jetzt für mich so sagen, dass alles irgendwie beschwert wirkt. Ne? So, also es ist nicht so wie sonst. Es ist nicht leicht. Genau, keine Leichtigkeit. Und wenn du jetzt so mit diesen Teams arbeitest, sind die da alle von begeistert? Oder, also ich könnte mir vorstellen, ich bin so ein bisschen bockig immer so und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich eher dazu neige, die Führungsposition zu sein und ich kann mich schlecht in Teams einfügen, deswegen mache ich das, was ich mache. Und ich neige dazu, wenn ich nicht damit einverstanden bin, dass was mit dem Team passiert, dass ich bockig werde. So, sind die Teams alle damit einverstanden, dass du dann kommst und lassen die sich alle auf dich ein oder hast du da auch Schranken zu überwinden, so wie jemand wie mich zum Beispiel. Dann.
Ich erlebe beides. Ich erlebe Teams, die aus sich aus etwas verändern möchten und mich direkt ansprechen. Mhm. Das braucht natürlich einen gewissen Rahmen, nämlich, dass diese Menschen auch diese Freiheit haben in einem Unternehmen, sich jemanden wie mich, einen Coach oder eine Moderatorin, dazu zu holen, um ein Thema zu bearbeiten.
Das finde ich also von den Arbeitgebern oder von den Unternehmen finde ich das schon mal super. Ne, dass die, also du kostest ja auch was, du machst das ja jetzt nicht, also auch wenn es deine Mission ist, musst du ja trotzdem von irgendwas leben, ne? Also umsonst machst du es nicht.
Nee, das mache ich nicht.
Finde ich auch in Ordnung, aber dann muss natürlich das Unternehmen auch die Notwendigkeit erkennen und natürlich auch den Nutzen, der dann daraus folgt. So, und das lässt sich dann aber auch hinterher definitiv festmachen, dass das Ganze nutzbringend ist für das Unternehmen und für das Team.
Ja, vielleicht nicht nach den klassischen Parametern. Das meine ich, dass mehr und schneller gearbeitet wird. Da habe ich den Eindruck, dass es Menschen darum geht und Teams darum geht, Konflikte leichter lösen zu können, die immer stattfinden. Es geht nicht darum, dass es keine Konflikte mehr geben darf, weil das ist menschlich.
Ja, finde ich
und,
auch normal.
Und Konflikte haben auch einen Wert, nämlich dass sie Dinge, die nicht laufen, aufzeigen und dass sie unterschiedliche Positionen aufzeigen. Mhm. Es geht darum, dass Konflikte nicht diese Energie fressen beim Einzelnen, dass sich Menschen daran aufreiben und vielleicht das Unternehmen verlassen oder krank werden. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Oder zwar zur Arbeit kommen, aber eine innere Kündigung haben.
Genau,
und nicht mehr
das
wollen.
War genau gerade dieses Stichwort, was ich im Kopf habe, innere Kündigung. Wenn der Arbeitnehmer sich einfach nicht wichtig genug fühlt für das Unternehmen und wenn die eigentlich nur noch kommen und funktionieren und irgendwann sagen, ach nee, tschüss. So, und ja, diese innere Kündigung. Und aber das ist ja schon mal, wenn du es schaffst, durch das Team oder auch im Einzelcoaching, dass da wieder sowas wie eine Identifikation mit dem Unternehmen entsteht oder eine Identifikation mit dem Team würde ja auch reichen. Ne? Das heißt also, wenn ich mich einem Team zugehörig fühle, dann bin ich ja auch bereit, also das ist zumindest das, wenn ich mich dann auf ein Team einlasse, neige ich dazu, das Team nicht im Stich lassen zu wollen. So. Und das ist vermutlich dann auch das, was dann unterm Strich vielleicht nicht erstmal die messbaren Parameter verbessert, aber die inneren Strukturen. Und das macht ja unterm Strich, macht es dann ja auf lange Sicht besser und effektiver. Und
genau. Und da komme ich dann wieder zu Messbarkeit.
Ja.
Und da kann ich gucken, wie viel Aufträge werden erledigt und werden gut erledigt. Wie ist der Kontakt zum Kunden? Wie sind die Menschen untereinander? Und da möchte ich ganz konkret eine Geschichte zu einem Team erzählen, die jetzt in Corona neu eingestellt haben. Es ist ein kleines Team, es sind 6 Leute. Und im letzten Jahr sind 3 gegangen. Von den 6, es waren also nur noch 3 und jetzt sind 3 dazugekommen.
Okay.
In Corona-Zeiten, wo eigentlich Homeoffice, nicht eigentlich, sondern wo Homeoffice passiert, ist es schwierig, sich, oder schwieriger, so möchte ich es formulieren, sich kennenzulernen.
Ja.
Und wir haben Workshops gemacht, wo es darum ging, sich kennenzulernen und wo es nicht um Informationen ging, wie gestalten wir jetzt die Arbeit, sondern erstmal eine menschliche Basis zu legen.
Ah, okay. Und das, was man sozusagen im Kaffeeklatsch in der Teeküche macht.
Genau. Ja. Genau. Und das war so der Startpunkt. Und die Rückmeldung war, wie wichtig es gewesen ist, um dieses Kennenlernen, um überhaupt sich aufeinander einlassen zu können und die Persönlichkeiten des Einzelnen kennenzulernen. Weil wenn ich im Homeoffice bin und dann über digitale Meetings, ist es eben nicht so leicht, als wenn ich zusammen esse, wenn ich eine Mittagspause zusammen verbringe, wenn ich in der Teeküche bin. Und jetzt starten wir, dass wir jetzt genauer gucken, wie sind die Strukturen, wer hat welche Rolle, wer fühlt sich in welcher Rolle wohl, wo kann er seine Stärken oder sie seine Stärken gut einbringen, wo liegen Sachen, die noch nicht so, die ruckeln und wie können die 6 das untereinander gut auflösen, sodass eben wenig Reibungsverluste da sind. Und ja, das ist ganz schön gewesen. Also für mich wunderbar und die Rückmeldung aus dem Team war auch, dass es sehr wichtig war und jetzt eine gute Basis gelegt ist.
Ja, das kann ich mir vorstellen, weil normalerweise, wenn du, also 3 weg und 3 neu, das ist immerhin 50%. Wenn du jetzt schreiben würdest, 50% der Belegschaft wurde entlassen, so, dann würden alle gleich denken, oh Gott, so. Aber es sind ja 50% des Teams sind weg und wenn das neu ersetzt wird, dann entstehen ja wieder ganz, ganz neue Dynamiken, ne, so. Und das ist so schade, weil, ich habe natürlich auch schon früher in ganz normalen Betrieben gearbeitet und dann lernt man sich schon alleine dadurch kennen, dass man sich natürlich über den Flur läuft, dann trifft man sich mal auf dem Klo oder man trifft sich beim Mittagessen im Gemeinschaftsraum und dann quatscht man und dann merkt man, okay, mit dem werde ich nicht warm, mit dem finde ich es gut. So, und das ist ja alles, was jetzt eigentlich durchs Homeoffice echt verloren geht, ne? So, ja, und das ist, also ich finde auch, dass Homeoffice sicherlich eine gute Möglichkeit ist, jetzt weiter zu arbeiten. Aber als Mensch, wo wir soziale Wesen sind und den Kontakt brauchen ja eigentlich auch, ne, finde ich es schon schade. Deswegen ist das eine coole Idee, dass man vorher erstmal so, ja, so ein Kennenlernen macht. So. Und hast du das auch alles dann online gemacht oder habt ihr euch getroffen?
Wir haben, am Anfang haben wir es online gemacht. Mhm. Und wir hatten jetzt unseren ersten Präsenzworkshop. Drei Stunden.
Ja.
Und das war toll.
Ja, oder?
Ja, und alle waren so freudig. Das war wunderbar.
Ja, ich finde es auch immer wieder unglaublich, wie die Menschen sich freuen, wenn sie andere Menschen auf einmal treffen. Echt, da kann man mal sehen, wenn man lange genug irgendwas richtig unkomfortabel macht, dann freut man sich auch schon über die kleinsten Dinge, ne? Mhm. Ja. Und ich finde, ja, und es ist nochmal was anderes, als wenn du vorm Bildschirm sitzt und dich unterhältst, als wenn das Gesamtpaket vor dir steht, ne? Gestik, Mimik, ne, so gehört ja alles mit dazu, ne? Ob die Chemie stimmt oder nicht. Und ich weiß nicht, ob man das online nur so mitkriegen würde. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ich denke, dass digitale Meetings das Beste war, was wir hatten.
Ja, okay. Und man muss ja das nehmen, was man hat.
Genau, ja. Genau. Und auch damit was Gutes zu machen, das geht und finde ich auch wichtig, jetzt auch noch etwas anderes zu haben, dass ich sowohl das digital machen kann, aber gleichzeitig, du hast eben ein Bedürfniswort gesagt, nämlich der Austausch und der Kontakt. Und das ist eben ein Bedürfnis und das ist für alle Menschen gleich.
Ja.
Für alle Menschen auf dieser Welt. Und manche kommen eben ein bisschen besser damit zurecht, wenn der Kontakt, der Arbeitskontakt fehlt und der Austausch, weil sie vielleicht auf im Privaten mehr haben, aber wenn es an beiden Ecken fehlt, und im Beruf, dann fehlt uns das doch sehr. Und das war auch das, was ich gehört habe, dass es so schön war, da in Verbindung zu kommen und wie viel Wert das für diese 6 hatte.
Ja, mit Sicherheit auch für viele andere Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, weil privat läuft ja auch nichts mehr. Also zumindest von den Menschen, die ich kenne, halten sich alle an die Regeln und keiner geht irgendwo mehr aus, keiner trifft sich mehr. Also das, was ich von meinen Freunden und Bekannten höre, ist, dass die tatsächlich ihre Spieleabende alle über Zoom machen und ihren Klatsch mit Wein und sowas. Dann sitzen die zu Hause, trinken ihr Wein, am anderen Ende auch. Und man macht alles über Zoom. Und ich finde es schade, aber es geht halt im Moment nicht anders. Ich hoffe, es wird bald besser. Die Inzidenzen sinken ja und wir hoffen auf Normalität. Weil ich finde, es geht auch so viel anderes, vielleicht Unwichtiges verloren. Aber wenn ich zum Beispiel mich mit Freunden abends getroffen habe, dann geht man raus, dann zieht man sich vorher schick an, brezelt sich auf, tuscht die Wimpern nochmal extra ein bisschen Lippenstift und Nagellack und dann geht man los. Brauchen wir ja alles nicht, ne? Zu Hause habe ich die Jogginghose an, vielleicht noch ein schickes Blüsekin und dann mache ich den Fernseher an, ne? Also hier das Zoom-Ding. Und ja, und ich finde auch das gehört ja alles mit dazu, ne? So die Struktur im Alltag, ne? Heute Morgen habe ich eine Statistik gehört, dass durch Homeoffice irgendwie der Rückgang von Verkauf von Deos um 9%, Haarwaschmittel 3%, keine Ahnung, weil die Leute zu Hause aufstehen, offensichtlich sich was überziehen und vor den Fernseher setzen, also vor den Monitor setzen. Und da ist wohl egal, ob er sauber ist oder nicht. Fand das sehr bedenklich, als ich das gehört habe. So, war irgendwie im Frühstücksfernsehen. Ne? Ich habe heute Morgen schon mal reingeguckt und da kam diese Statistik und da habe ich noch gedacht, ja, okay. Aber Körperpflege ist nicht so wichtig in Zeiten von Corona.
Susanne, ich möchte noch auf deine Frage zurückkommen. Du hast nämlich eben gefragt, ob es auch manchmal eine Schranke gibt.
Ja.
Ja, und die gibt es.
Okay.
Und die gibt es, wenn Maßnahmen verordnet werden.
Ja.
Und wenn die Führungskraft des Unternehmens sagt, so, und ihr macht jetzt mal was.
Ah, okay.
Und das gilt sowohl für die Arbeit im Coaching, im Einzelnen und auch für die Arbeit in Teams. Wenn da die Ansage kommt, so, du musst jetzt aber mal was machen. Wenn jemand anderes entscheidet, dass bitte was gemacht werden soll. Und das kann ich total gut nachvollziehen. Da in den Widerstand zu gehen und erstmal zu sagen, nee, ich mache hier gar nichts. Weil da fehlt mir persönlich auch gesehen werden, erstmal mit den Menschen zu sprechen. Was brauchst du denn eigentlich? Oder möchtest du überhaupt? Ich finde, das ist ja ganz wichtig. Und da auch zu gucken, wie ist das auch mit Teams? Brauchen die, wollen die? Und erstmal ins Gespräch zu gehen. Und das ist so immer der erste Schritt. Und da kommen wir wieder auf ein Bedürfnis zurück, nämlich gesehen und gehört werden.
Ja.
Dass es auch passend ist. Und das, finde ich, ist so der erste Einstieg, damit meine Arbeit auch wirksam sein kann.
Ja. Und dann wäre, wenn du sagst, bei Verordnungen trifft man auf Schranken, dann wäre es ja sinnvoller, wenn ein Unternehmen, manchmal müssen ja vielleicht Dinge verordnet werden oder angeordnet werden, um das Unternehmen am Laufen zu halten, weil jetzt irgendwelche anderen Maßnahmen nicht mehr greifen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber dann würde es ja auch Sinn machen, vielleicht vorab, bevor man das verordnet oder regelt, vielleicht vorher schon mit jemandem wie dir spricht und sagt, wie verkaufe ich das denn jetzt dem Team oder wie hole ich das Team, verkaufen ist vielleicht nicht das, der richtigere Weg wäre vermutlich, wie hole ich das Team an Bord, um das umzusetzen, also dass man einfach von hinten rum denkt, dass man vielleicht als Unternehmen dem Team die Möglichkeit des Spielraums gibt, selber zu erfassen, was nötig ist, um das Unternehmen am Laufen zu holen. Also so ein bisschen von hinten das Pferd vielleicht aufzäumen, um diese Schranke zu umgehen.
Genau. Und da ist auch der Unterschied. Ich bin kein Berater oder keine Beraterin und sage, so wird das gemacht.
Nee, das wäre ja dann auch erst wirtschaftlich orientiert. Dann wärst du ein Unternehmensberater.
Genau.
Und kein Coach.
Genau. Und ich bin eben Coach und Moderatorin. Und da ist es genau der Weg, den ich wichtig finde, mit Menschen zu sprechen, deren Anliegen zu erfahren. Und dann zu gucken, genau zu gucken, was können wir gemeinsam machen, damit sowohl der Einzelne, der da drin sitzt, als auch das Team und dann ja auch das Unternehmen schlussendlich einen Mehrwert davon hat, von dieser Arbeit. Weil das hat für mich auch was damit zu tun, wie ist denn meine Wirksamkeit, die ich da habe. Und ich möchte mich ja auch gut fühlen, wenn ich einen Job mache. Und möchte im guten Kontakt sein mit den Menschen, mit denen ich das zusammen mache. Und das kriege ich eben hin, wenn ich auch die Anliegen erfahre und auch die Bedenken.
Ja, ja gut, man muss ja immer beide Seiten beachten. Ne? Bist du schon mal so richtig an deine Grenzen gestoßen oder hast du dich schon mal richtig die Zähne ausgebissen?
Ja.
Erzähl mal.
Ja. Das habe ich und das war genauso eine Situation, über die wir jetzt gesprochen haben. Es war eine Veranstaltung, die verordnet wurde zum Thema Selbstmanagement für Lehrer.
Okay.
Und Lehrerinnen und es war ein Tag, es waren 35 Teilnehmende dabei und die haben vorher schon gesagt, dass dieses Thema nicht das Richtige für sie ist.
Okay.
Also ein paar wollten das. Ich muss es noch ein bisschen genauer, ein bisschen konkreter formulieren. Also ich würde sagen, dass ein Drittel dafür war, ein Drittel wusste nicht so richtig und ein Drittel wollte nicht. Und ja, was heißt auch Selbstmanagement? Eigentlich geht es darum, wie sorge ich gut für mich selbst. Und da ging es, nachher kam das so raus und das wusste ich am Anfang nicht, dass es viel mehr um Strukturen ging und diesen engen Rahmen, in dem sich Lehrkräfte ja häufig bewegen. Da ist der Spielraum oft nicht so groß. Und da hat das Thema und ich dann in dem Fall nicht zu deren Anliegen gepasst und das, was sie brauchen. Und dann ist genau das passiert, nämlich, dass ein großer Widerstand da war. Und das war nicht so schön. Das war sehr, sehr anstrengend für mich. Und das war für viele andere wahrscheinlich auch anstrengend. Aber ich wollte schon meinen Job da gut machen. Und ich wollte das auch so viele wie möglich etwas mitnehmen. Und ja, ich kann mich erinnern, dass in der Eingangsrunde, die wir gemacht haben, eine Frau sagte, ich habe hier noch nie eine gute Fortbildung gemacht.
Okay, das ist ja super.
Und das war, da muss ich schon mal durchatmen,
ja.
mich sammeln und gucken, wie gehen wir da jetzt gut um. So, und das, ja, da, das war sehr, sehr heftig.
Und wie war das Ende? Bist du so rausgekommen, dass du für dich einigermaßen zufrieden sein konntest und die Teilnehmer auch? Oder hakst du es unter Erfahrung ab?
Ich hake es unter Erfahrung ab. Gleichzeitig habe ich von zwei oder drei Frauen ein Feedback bekommen, dass es sehr gut war und dass sie etwas mitgenommen haben.
Na, immerhin. Das ist ja schon mal gut.
Genau. Die Mehrzahl hat nichts Positives, nichts Negatives gesagt.
Die haben dich dann so abgehakt.
Die haben mich abgehakt und haben den Tag abgehakt wahrscheinlich. Und dann gab es auch ein Mann, der ist gegen Mittag rausgegangen. Der hat aber gesagt, er hätte schon von vornherein gesagt, dass er nicht mitmachen will. Und das habe ich dann nachher erfahren und dann war das für mich auch so in Ordnung.
Ja gut, das muss man dann auch einfach so stehen lassen. Und was man, glaube ich, lernen muss in so einem Job, das betrifft uns ja alle, glaube ich, die in irgendeiner Form mit Menschen arbeiten, dass es ja nicht unbedingt persönlich gemeint ist, wenn jemand geht. Ne? So, obwohl es auch manchmal so ist, aber manchmal eben auch nicht. Ich kenne das natürlich auch, wenn ich Kurse gegeben habe und ich war einfach nicht der Wunschtrainer, damals noch, dann haben die Leute reingeguckt in den Raum und haben mich gesehen und sind gegangen. So, ja, muss man auch irgendwie klarkommen, ne? Dass man dem jetzt gerade mal nicht so gefällt. So.
Und schön ist auch, nicht, aber... Es ist aber auch okay. Also das ist das, was, was für mich wichtig ist. Und mein Lernen daraus war, viel genauer hinzugucken.
Ja.
Und viel genauer zu fragen. Und
bevor du den Auftrag annimmst.
Genau.
Ja, nachzufragen, was wollt ihr eigentlich genau von mir? Was erwartet ihr von mir? Und genau, da, ich glaube auch, also nichts ist so schlecht, dass es nicht auch was Gutes hat. Ne? Also auch die negativen Erfahrungen bieten ja Potenzial zu sehen, wie du jetzt schon sagst, genauer nachzuhaken, was wollt ihr, was möchtet ihr von mir, wo kann ich wirklich was machen? Ne? Und dann passiert das vermutlich seltener, dass du engagiert wirst für was, wo du nicht geeignet bist oder nicht die optimale Lösung. Ne? Es kommt ja, es gibt ja für jedes Feld irgendjemanden. Und wie sieht denn dein Alltag aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, du bist täglich in den Betrieben oder hast du auch eine kleine Praxis oder kommen die Leute auch zu dir oder gehst du immer nur hin? Wie muss ich mir deinen Alltag vorstellen?
Mein Alltag ist so, dass ich eine Praxis nicht, aber es ist ein Büro. Und ein Büro mit einem extra Raum, wo auch eine Behandlungsbank steht. Darauf können wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen kommen. Und dort kommen Menschen zu mir. Also Menschen, die ein Coaching mit mir machen wollen. Mhm. Die kommen zu mir in mein Büro. Und dort haben wir dann eine Gesprächsecke und und da unterhalten wir uns dann. Und dort findet eben meine Arbeit mit Einzelpersonen, mit Klienten, mit meinen Klienten statt. Und dann gehe ich aber auch in Betriebe und in Unternehmen und mache dort Moderationen, Teamentwicklung. Und das ist ja zumindest vor Corona so gewesen, dass ich in die Unternehmen gegangen bin oder auch Teams zu uns ins Büro gekommen sind. Dort haben wir auch Räumlichkeiten, wo wir das machen können. Und jetzt ist es so, dass ich auch einiges digital mache.
Ah, okay.
Also auch dort habe ich meine digitale Kompetenz verbessert, so im Laufe von Corona.
Ja, man lernt ja nie
aus. Genau, ne? Und mache das jetzt auch. Also dort kann es jetzt unterschiedlich stattfinden, digital oder jetzt hoffentlich wieder auch mehr, je nach Thema, auch als Präsenzveranstaltung. Dann habe ich auch Zeit, also Bürozeiten für mich, wo ich mich auch vorbereite, wo ich Workshops vorbereite, wo ich Workshops nachbereite.
Okay, ja, im Sinne von diesen Coachings machst du dann richtig auch Workshops.
Genau. Zu unterschiedlichen Themen. Also ein Thema sind psychische Belastungen in Unternehmen. Das begleite ich. Also wie kann das verändert werden? Wie können gute Maßnahmen entwickelt werden, die die Menschen stärken? Und das muss eben vor- und nachbereitet werden.
Ja, klar. Ja, cool. Und die Behandlungsliege.
Und die, genau. Und da gibt es eben auch diese Liege. Und ich habe in meinem Werdegang gibt es ja den Bereich, dass ich mich im Bereich Burnout fortgebildet habe.
Mhm.
Und dann kommt ja die Sicht auf den Körper dazu und meine Ausbildung als Sportwissenschaftlerin. Und ich finde es ganz wichtig, dass der Körper gestärkt wird.
Ja.
Und gestärkt wird in dem Sinne, dass ich mich besser entspannen kann. Und dafür habe ich unterschiedliche Techniken gelernt, die aus der Osteopathie kommen. Die Atmung in den Vordergrund stellen. Mhm. Und es kommen Menschen auch zu mir zum Coaching, wo wir auch einen Bereich der Körperarbeit haben.
Ach, das finde ich gut.
Um Energie zu, wieder im Körper zu spüren, so würde ich das sagen. Und da liegt sich der Klient, mein Klient, dann auf diese Behandlungsbank und ich drücke, berühre unterschiedliche Punkte, mache unterschiedliche Bewegungen am Körper, also am Brustkorb, an den Beinen, an den Schultern oder am Kopf. Und das führt dann häufig dazu, dass sich die Spannung im Körper verändert, also die Muskelspannung verändert, dass es zu einem besseren Energiefluss im Körper kommt. Und das wiederum hat ja Einfluss auf unser Denken.
Ja, das stimmt.
Wir denken anders, freier, positiver, langsamer und fühlen uns dann auch wohler, also körperlich auch wohler.
Aber das ist ja jetzt eher dann passiv. Ich meine, das klingt sehr angenehm, so. Ich könnte mir das schon gut bei mir vorstellen. Aber empfiehlst du deinen Klienten, sich auch zu bewegen?
Ja.
So, ne? Weil das musst ja dir als Bewegungsmensch, gibst du ihnen den Auftrag richtig? Und machen sie es?
Ich würde sagen, ich gebe nicht direkt den Auftrag.
Weil das wieder zusätzlich Druck erzeugen würde.
Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass Bewegung, das ist auch ein Bedürfnis von Menschen, in ein Coaching integriert wird und dass Menschen wieder Lust und Freude haben, sich zu bewegen. Weil das ist einfach für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um gesund zu sein, um fröhlich zu sein, um Wohlbefinden zu spüren. Gleichzeitig ist es so, dass viele Menschen auch Erfahrungen gemacht haben oder sagen, ich habe dazu überhaupt gar keine Lust.
Ja.
Woher das auch immer kommt. Und da zu gucken, was könnte denn möglich sein? Was könnte Freude machen an Bewegung? Wo ist der Einstieg möglichst leicht, wieder in Bewegung zu kommen? Und da auch hinzugucken. was braucht nicht so viel Druck oder wo ist die Hürde nicht so groß? Mhm. Weil das ist für mich ganz wichtig in der Arbeit. Ich finde, Dinge, die wir neu machen, müssen so leicht wie möglich sein, damit der Einstieg
das gelingt. Das stimmt, ja, das sehe ich genauso. Ja, wenn es erstmal kompliziert wird, macht man es nicht.
Nee.
Ja, und dann muss ich ja auch eine gewisse Routine entwickeln. Ich ziehe das Pferd so ein bisschen von andersrum auf. So bei uns ist es ja eher so, oder andersrum, es ist ja erwiesen, dass durch Körperhaltung, wie du ja auch sagst, dass das Denken sich verändert. Das heißt also, es gibt ja die Geschichte mit dem Bleistift zwischen den Zähnen, das kennst du bestimmt auch, ne? Wenn die Mundwinkel sich hochziehen und du hältst eine ganze Weile diesen Bleistift zwischen den Zähnen, dass das zentrale Nervensystem gute Laune gemeldet kriegt, ne? So, und ich denke einfach, wenn bei uns, beim Pilates, ist es ja so, dass ich die Leute in eine aufrechte Haltung bringe. Und wenn du aufrecht durchs Leben gehst, dann ist, glaube ich, auch das Mindset schon ein bisschen anders, ne? Wenn du dich einfach in deinem Körper wohlfühlst. Und ich glaube, bei uns beim Einzeltraining ist immer so ein bisschen Coaching auch mit dabei. So, aber bei uns ist es natürlich mehr über den Körper und über die Bewegung, als dass ich da zu sehr ans tiefste Innerste gehe. So, aber ich glaube, es ist auch eine gute Idee, einfach erstmal über die Haltung ein besseres Mindset zu bringen. Und ich glaube, meine Klienten, die fühlen sich, glaube ich, alle so gut. Die brauchen gar kein Coaching. Nein, aber ich finde super, was du machst. Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Arbeit. Und ich finde vor allen Dingen, was ich wichtig finde, ist, dass die Menschen lernen, Bedürfnisse zu artikulieren. Ich glaube, das ist etwas zu sagen, es geht mir nicht gut, glaube ich, ist schon mal ein Satz, der schon mal ganz wichtig ist. Und noch ein Satz oder zwei Sätze, ich schaffe das nicht und ich brauche Hilfe, sind, glaube ich, Sätze, die man vielleicht lernen muss. Also ich hatte eine ähnliche Situation. 2013 hatte ich einen Burnout. So, und hatte in dem Jahr 14 Hörstürze oder 15. Also es war irgendwie jedes Mal, wenn ich im Stress war, hat mein Ohr dicht gemacht. Und ich habe durch Zufall gemerkt, dass wenn ich mich auf den Kopf stelle, dass es besser wird. Also ich hatte einen Hörsturz und hatte eine Fortbildung in Ashtanga-Yoga. Und das Hotel war gebucht, die Ausbildung gebucht und so weiter. Also fahre ich hin. Es ging mir richtig dreckig im Zug. Und dann habe ich zu der Referentin gesagt, also ne, Kopf küselig, schwindelig, Ohr zu und so weiter. Alles ganz schlecht. Aber ich mache das jetzt mit, weil sonst hätte ich ein Jahr warten müssen. So, und dann habe ich versucht mitzumachen. Und dann, ich weiß nicht, Ashtanga-Yoga kennst du vielleicht auch, ne? Unendlich viele Vinyasas, unendlich mal der Kopf unten. Und dann Kopfstand und ich weiß nicht was. Und am zweiten Tag der Ausbildung ging es mir definitiv besser. Am dritten Tag ging es mir richtig gut. Und als ich nach Hause fuhr, war ich schon wieder einigermaßen okay. Was dazu geführt hat, jedes Mal, wenn ich merkte, es kommt ein Hörsturz, habe ich mir auf den Kopf gestellt. Lange Rede, kurzer Sinn. Jedenfalls irgendwann habe ich gedacht, es kann trotzdem nicht gesund sein, wenn ich 1000 Hörstürze habe, bin dann zu einem Neurologen gegangen, der auch gleichzeitig Psychiater oder Psychologe ist, ich weiß immer nicht, eins von beiden. Und wir haben dann einen Gehirnscan gemacht, das Innenohr getestet und so weiter. Du kannst das ja auch kaputt machen mit den Hörstürzen. Und dann sagt er, ja, Sie haben einen wirklich echten Burnout. Also Sie drehen hier am Rad. Aber das, was Sie auf keinen Fall machen dürfen, ist aufhören zu arbeiten. So, Sie ziehen Ihre ganze positive Energie aus der Arbeit. Und das, was Ihnen jetzt im Burnout macht, da müssen Sie sich überlegen, wie Sie das wegkriegen. Da kann ich Ihnen nicht helfen. Das kommt aus dem Privaten. So, so. Okay, alles klar. Und sagt er, wenn ich Ihnen eine Kur verordnen sollte, damit Sie mal richtig wieder auf den Boden der Tatsachen kommen, würde ich Sie 4 Wochen nach New York schicken. Ich sage, Sie sind mein Mann. So, der kannte mich total gut. Sagt er, ja, Sie sind für mich nicht der Typ, den man 4 Wochen an die Ostsee schicken darf, um spazieren zu gehen, sondern Sie müssen in so eine Stadt wie New York und müssen da runterkommen. Und ja, ich habe das natürlich nicht gemacht. Ich habe weitergearbeitet und bin dann irgendwie über kurz oder lang aus dieser Nummer wieder rausgekommen. Aber es war schwer für mich, das einzugestehen, dass ich, die Powerfrau Susanne, einen Burnout hat. So, das war schwierig und auch zu sagen, ich kann das jetzt nicht mehr und ich will das auch nicht mehr und jetzt brauche ich mal eure Hilfe. Also es ist mir echt schwer gefallen und ich habe keinen Coach gehabt. bin damals auch noch nicht auf die Idee gekommen. Ich weiß nicht, damals war das vielleicht auch noch nicht so, ne? Es ist 8 Jahre her. Und bin jetzt aber, seitdem bin ich achtsamer mit mir und bin auch eher geneigt, mal zu sagen, geht nicht mehr, mache ich nicht, so. Und das, glaube ich, tut ganz gut. Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das artikulieren kann, dass man Hilfe braucht. Oder?
Ja.
Das ist es, ne?
Ja, das ist es auch. Und ich stelle in meiner Arbeit und im Zusammensein mit Menschen und auch bei mir selber häufig fest, dass Selbstfürsorge das Allerschwierigste ist.
Das glaube ich auch. Ich glaube, dass da ganz viele Mütter zum Beispiel zu kurz kommen. Mhm. Dass sie einfach denken, sie müssen funktionieren und die gehen ihrem Job nach. Und ich glaube, jetzt im Moment, jede Mutter mit Kindern hat meinen allerhöchsten Respekt. Ich nehme mich da aus, weil mein Sohn schon 18 ist und der froh ist, wenn ich seine Zimmertür zulasse. So, aber jede Mutter, die jetzt im Moment Homeschooling, Homeoffice, Kinder und Mann am Hacken hat, hat meinen allerhöchsten Respekt. Und ich glaube, dass du, wenn wir aus dieser Krise raus sind, dass du noch mehr zu tun hast, weil all diese Frauen dann Hilfe brauchen.
Also jetzt ist es so, dass schon Menschen kommen, die, also es ist ein Thema, einsam.
Ja, das ist ja auch ein Thema,
und einsam. Genau, einsam, wenig Kontakt, auch einsam, was die Arbeit angeht. Also die Vereinsamung im Homeoffice, das, was wir eben auch schon angesprochen haben. Und ja, auch Angst, also das Bedürfnis nach Sicherheit fehlt gerade so sehr. Und Menschen leiden gerade an Angst und machen sich viele Sorgen darüber, wie geht es weiter. Und da, es wird ja auch, also wir bekommen ja wenig Positives gemeldet. So. Und dafür ist es wichtig, und das finde ich wichtig, zu gucken, wie können wir unseren Blick auch nochmal verändern.
Ja.
Also wie kann ich meinen eigenen Blick, meinen eigenen Fokus auf Dinge lenken, die mir gut tun, sodass ich einen stärkeren Puffer habe.
Ja.
Und wie kann ich möglichst viel Sachen machen, leben in dieser Zeit gerade. Und da auch das auch zu besprechen, wenn jetzt Klienten zu mir kommen, was es noch für Möglichkeiten gibt, das, was sie bisher machen und was sie sonst anders machen können oder noch machen können. Und manchmal ist es so, wenn wir dann so eine Stunde zusammen waren und über die Fragen, die ich gestellt habe, ist es dann, wie du gesagt hast, ich habe mich auf den Kopf gestellt und dann war es besser. Das ist manchmal auch so.
Ja.
Es ist auch so ein mentaler Kopfstand.
Ja.
Ne?
Coole Sache.
Einfach, sich so gedanklich nochmal auf den Kopf zu stellen und zu gucken, was finde ich da sonst noch.
Also was du schon angesprochen hast jetzt gerade, was ich im Moment sehr schwierig finde, ist eben, dass so viele Menschen Angst haben. Was kann man gegen Angst, was empfiehlst du gegen Angst? Weil Angst ist ja elementar, aber ist ja total subjektiv. Ne? Also wovor jeder Einzelne Angst hat, das ist ja, ne? Was empfiehlst du? Also für mich zum Beispiel ist eine Sache, wenn ich mich vor etwas fürchte, dann versuche ich mich mit dem vermeintlichen Feind vertraut zu machen. Dann versuche ich den intellektuell auseinanderzunehmen, aber das ist nun mein Weg und versuche zu gucken, wie groß ist diese Gefahr wirklich für mich? Also das ist mein Rangehen an Angst. Und wenn ich dann sehe, okay, es sah aus wie ein Riesenmonster, aber es liegt daran, dass es ein Scheinriese ist, wie bei Jim Knopf. Und wenn ich dahinter gucke und mir Daten, Zahlen, Fakten angucke, dann relativiert sich das für mich und dann kann ich das für mich einordnen. Ich bin aber vermutlich da, also ich bin sowieso ein relativ unängstlicher Mensch. So, meine Freundin, die hat immer schon gesagt, wenn ich morgens um 4 um Maschsee jogge, sagt sie, Mann, du hörst auch keine Gefahrenmusik. So, weißt du, wie so in so einem Tatort oder so. Ich sage, ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass mir da jetzt gerade was passiert, ist so und so hoch. Ne? Mhm. So, also Ich bin da relativ intellektuell dann und gucke mir die tatsächliche Wahrscheinlichkeit an und versuche das gegenüberzustellen und kann mich dann selber beruhigen. Aber es sind ja auch viele Menschen emotional. Und Angst ist ja was Emotionales. So, was kann man denen, also wenn dir eine Sache wirklich Angst macht, was kannst du da tun?
Ich finde, dass Gefühle, und ich gehe mal von unseren Grundgefühlen aus, und dazu da gehört Angst dazu, also Angst, Wut, Freude, Trauer. Sind alle ganz wichtig, weil Gefühle sind ein Kompass für uns.
Ja.
Gefühle geben uns ganz, ganz viele Informationen. Und Gefühle haben eine Kraft.
Mhm.
So. Und diese Kraft ist wichtig, um uns im Leben zu leiten.
Mhm.
Also erstmal zu sehen, okay, ich habe diese Angst. Dann, wenn die Gefühle sehr stark werden, also die Angstkraft groß oder die Wutkraft sehr, sehr stark ist, dann ist es wichtig zu gucken, also erstmal eine Realitätsprüfung zu machen.
Ja, das finde ich ein gutes Wort.
Genau. Und das ist vielleicht das, was du gemeint hast mit, ich sammle erstmal Informationen.
Ja, ja.
Und weil Angst kann ja so stark werden, dass wir das Haus nicht mehr verlassen.
Eben, drum. Ne? Also es gibt ja genug Menschen mit Angststörungen. Und ja.
Da möchte ich nochmal sagen, dass die Angststörung schon eine Krankheit ist,
gut, das
die
nochmal noch
extra
ja, okay.
etwas braucht. Aber wenn wir jetzt mal so von Menschen ausgehen, die keine Krankheit in dem Sinne haben, aber sehr ängstliche Menschen sind, wo eben die Angst einen großen Raum in ihrem Leben einnimmt und dafür Leben nicht mehr so stattfinden kann.
Ja.
So, da ist es wichtig zu gucken, erstmal, wie stark ist diese Angst und diese Realitätsprüfung zu machen, sich Informationen zu beschaffen und dann zu gucken, okay, wenn ich diese Informationen habe, ist es jetzt immer noch so? Und Angst kommt häufig aus meiner Sicht daher, dass viel auf einmal kommt. Und das ist dann so, als würden wir das in den Topf tun, einen Deckel drauf, dann schütteln wir das einmal durch und dann ist es alles eine große Masse. Und dann können wir nicht mehr genau sagen, was ist es denn eigentlich, was mir hier die Angst macht?
Ah, okay.
Und da wieder zu schauen, was sind die einzelnen Teile? Also diesen Ball wieder ein bisschen auseinanderzunehmen, in einzelne Teile zu zerlegen und dann genauer zu gucken, okay, was genau ist es jetzt, was mir Angst macht? So, das ist der erste Schritt. Angst resultiert auch daraus, dass unser Bedürfnis nach Sicherheit nicht ausreichend angefüllt ist. Durch was auch immer das passiert, also sicherlich ist ein Teil im Moment, was wir in den Nachrichten oder im Gespräch, wenn wir uns unterhalten, dreht sich ja viel um Corona, da kommt man ja kaum irgendwie dran vorbei. Und dann nehme ich immer mir wieder Sicherheit weg. Und da hinzugucken, was kann ich machen, um mir Sicherheit zu geben? Also wieder zu schauen, wie ist es mit, welche persönlichen Beziehungen habe ich, die stabil sind? Wo fühle ich mich wohl, mehr in solche Situationen reinzugehen?
Mhm.
Weil wenn ich kann eben bewusst auch angenehme Gefühle erzeugen über ein anderes Denken und auch darüber, dass ich mir bewusster mache, was brauche ich, was tut mir gut in dieser Situation, kleiner zu denken, was brauche ich heute an diesem Tag? Also was brauche ich heute am Freitag, was haben wir heute, 28.
Ich habe keine
Ahnung. Genau.
Ja, es ist der 28.
Also für mich ist es wichtig, Situationen kleiner zu rechnen. Weil dann kann ich nämlich konkreter ansetzen. Je größer eine Situation ist, umso weniger habe ich selber für mich das Gefühl, dass ich etwas in der Hand habe, dass ich persönlich was in der Hand habe und was machen kann. Und dann kommt Angst über mich. So.
Ja.
Und das anders zu rechnen und da kleiner zu denken, das finde ich ist ein ganz wichtiger und unglaublich hilfreicher Schritt. Das habe ich so in meiner Praxiserfahrung lerne ich das immer wieder und ja.
Und glaubst du, dass das, wir haben ja jetzt Hörer und können die das auch selber für sich alleine, jetzt ohne Coach, wenn die jetzt sagen, ich kann mir keinen Coach leisten oder ich habe jetzt noch gar nicht die Idee oder die Zeit, dahin zu gehen. Glaubst du, das kann man für, gibt es da so eine Art, Punkteprogramm, wo du jetzt sagst, also das kann man auch für sich zu Hause mal so erledigen so und versuchen, dran zu arbeiten für sich selber?
Ja, das geht durchaus. Und wichtig ist für mich da der Schritt, bewusst zu sein, also sozusagen den Autopiloten ein bisschen auszustellen, sondern sich wirklich, was ich eben gesagt habe, sich kleine Schritte zu nehmen, sich Fragen zu stellen. Was brauche ich, damit ich mich heute gut fühle?
Also diese Selbstfürsorge wirklich auch mal auf den Punkt für sich bringen und sich auch mal hinzusetzen zu Hause und wirklich mal Zeit zu nehmen und nachzudenken über sich oder die Situation oder eben genau zu sagen, was macht mir jetzt Angst, was macht mir Freude?
Und da auch mehr über Dinge zu sprechen, die positiv besetzt sind. Also sich diese Frage zu stellen, was macht mir Freude? Und das auch im Austausch mit Familie, mit Freunden zu tun. Und einen Spaziergang draußen. Und dann auch über solche Dinge sich auszutauschen. Was macht mir denn gerade Freude? Und wovon kann ich mehr machen? Und das ist etwas, was ganz leicht ist und was ein leichter Einstieg ist. Aber es hat eine ganz, ganz große Wirkung. Weil ich meinen Fokus verändere, nämlich meine Aufmerksamkeit weg von der reinen, ich sag's jetzt mal so, von dem reinen Problem hin zu etwas. Und das ist ein Tipp. Viele Menschen wollen weg von ihrer Angst, weg von ihrer Sorge oder ihrem Genervtsein. Und dieses Weg von zu ersetzen durch hinzu. Da möchte ich hinkommen. Also sich mehr mit Freude und Leichtigkeit zu beschäftigen.
Sozusagen das andere da zu lassen und zu sagen, okay, das ist jetzt so.
Genau.
Aber ich gucke jetzt mal, was ich gut finde.
Genau. Und das muss ich ja nicht den ganzen Tag machen.
Nee, das stimmt.
Sondern immer mal wieder. Und fünf Minuten am Tag sind besser, als es nicht zu tun.
Das ist ein prima Tipp. Liebe Ina, das war ein super Schlusssatz, finde ich. Und es war mega spannend zu hören, was du machst und was für eine tolle Arbeit du machst. Und vielen Dank, dass du mein Gast warst. Das war toll.
Liebe Susanne, es war wirklich, wirklich schön, hier zu sein. Dein tolles Studio zu sehen, hier mit dir zu sitzen, war eine bereichernde Zeit, eine bereichernde Stunde
danke,
für mich.
Danke, gleichfalls. Ja.
Schön.
Ja, danke schön. Dir.
Danke.